Herbert Schuch ist Pianist, kommt zum Heidelberger Frühling mit einem Programm über Aufbruch und Abschied. Darüber reden wir gleich noch. Interessant ist natürlich zunächst mal zu erfahren, wie Herbert Schuch Pianist geworden ist. Soweit ich weiß, hat er angefangen mit Geige und das Klavier kam dann so ungefähr mit 12. Stimmt das so? Oder irren da die Biografen?
Das ist eine interessante Abwandlung meiner Biografie. Die kenne ich noch gar nicht. Nein, das ist tatsächlich umgekehrt gewesen. Ich habe mit Klavier angefangen. Da war ich 6 und habe ein Jahr später dann auch mit Geige zusätzlich begonnen. Ich vermute einfach auch, weil meine Eltern gedacht haben, dass es schön wäre, so ein bisschen einen umfassenden Blick in die Musik zu werfen, weil ich dann doch auch sehr interessiert war. Ich hatte allerdings immer mehr Glück mit den Lehrern, was das Klavier anging, und weniger Glück, was die Geige anging. Vielleicht bin ich auch deswegen Pianist geworden, aber ich glaube schon auch, dass das Klavier mich sehr früh mehr fasziniert hat.
Mit 12, wenn jetzt die Biografien vielleicht wenigstens in dem Punkt stimmen, sind Sie dann ans Mozarteum in Salzburg gekommen, bei dem berühmten Karl-Heinz Kämmerling, der ja viele Pianisten Ihrer Generation auch unterrichtet hat. Und dann war es klar, dass das ein Berufsweg wird.
Das stimmt. Es gab nie wirklich so einen Moment, wo ich gedacht habe, es gibt eine Alternative. Allerdings, wenn ich jetzt sage, dass es mir klar war, also einem 16-Jährigen ist überhaupt nicht klar, was es bedeutet, Pianist zu sein.
Sie stehen nicht auf morgens und sagen, ich bin Pianist?
Nein, ich stehe nicht auf und sage, ich bin Pianist. Manchmal nach einem guten Konzert sage ich, ich bin Pianist.
Sie sind 1988, da gab es den Eisernen Vorhang noch, aus Rumänien mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen. War das ein Kulturschock damals?
Ein Kulturschock auf der einen Seite, ja. Weil es natürlich viele Sachen gab, die ich nicht kannte. Also McDonald's war mir unbekannt. Das ist mir auch sehr lange sehr fremd geblieben. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass ich nach Deutschland gekommen bin und auf einmal haben alle Leute die gleiche Sprache gesprochen wie ich. Das war tatsächlich ein bisschen so wie nach Hause kommen.
Die Karriere nahm dann ihren Lauf. Sie haben etliche Preise gewonnen. Es kam dann ein Jahr, in dem Sie 3 wichtige Wettbewerbe gewonnen haben. Wie haben Sie sich da gefühlt hinterher? Dieses Jahr muss ja ein Riesenerfolg gewesen sein, der gekrönt wurde wahrscheinlich, indem Sie unter der Leitung, unter dem Dirigat von Pierre Boulez, das 5. Beethoven schon im jugendlichen Alter gespielt haben.
Ja, das war natürlich ein tolles Jahr. Das war sehr intensiv. Ich hatte mir eben ein paar Wettbewerbe ausgesucht. Dann aber auch den Beethoven-Wettbewerb gemacht, wo eben nur Beethoven gefragt war.
Das war in Wien, war
das
der?
Das war in Wien, genau. Also es war natürlich großartig und da nimmt man sehr viel Energie mit. Aber es war dann auf der anderen Seite auch gut, dass diese Wettbewerbsphase dann sehr schnell vorbei war. Man muss, glaube ich, schon auch aufpassen, dass man durch die Wettbewerbe sich nicht in eine Richtung entwickelt, die man eigentlich gar nicht will.
Sie haben auch mehrfach den Echo Classic bekommen.
Es gibt natürlich sehr viele Sparten, in denen man ausgezeichnet werden kann. Also ich habe mich dann natürlich auch darüber gefreut, dass ich diesen Echo bekommen habe, weil das auch ein medial sehr gut aufgearbeiteter Preis ist. Aber was mich eigentlich fast noch mehr freut, ist, dass ich beim Preis der Deutschen Schallplattenkritik diesen Vierteljahrespreis bekommen habe für meine letzte CD.
Die letzte CD, die Sie eben erwähnt haben, heißt Invocation.
Oder Invocation, wenn man auf Französisch sagen will. Das hat ja ein bisschen was auch mit französischer Musik zu tun. Die ist also sehr
drauf,
stark
Liszt,
frankophil, Liszt.
Aber auch Bach ist auch drauf. Also diese Mischung von verschiedenen Komponisten, auch Zeiten, das ist ja so eine Spezialität von Ihnen, dass Sie Themenprogramme gewissermaßen machen. Dann liest man auf verwachsenen Pfaden. Ein anderes heißt Ruf der Glocken zum Beispiel. Und was Sie in Heidelberg spielen werden, über Aufbruch und Abschied. Also das sind die Eckpunkte Schumann und Beethoven.
Ja, das ist ein schöner Titel, das stammt gar nicht von mir. Was mich da bei diesem Programm so ein bisschen geritten hat, es sollte natürlich um Schumann gehen und besonders um den frühen Schumann. Nicht zuletzt war er ja auch in Heidelberg, ich glaube, ein Jahr lang mehr recht als schlecht Jura studiert hat. Und
aber er hat immerhin das erste Stück, was Sie spielen werden, komponiert in Heidelberg.
Genau, das ist ein wunderbares Stück. Ich glaube, es gibt sogar auch eine Orchesterfassung davon. Ich habe die noch nie gehört. Das ist ja beim frühen Schumann so, dass er sehr viel auch mit Form experimentiert hat, weil er sich ja gar nicht so sicher war. Also er hat keinen wirklich fundierten Kompositionsunterricht gehabt und sehr, sehr viel auch versucht, alleine eben über seine Begabung zu erreichen.
Das ist das Opus 1 von Schumann. Er hat selber zum Opus 1 gemacht, vorher hat er schon ein bisschen was komponiert gehabt, aber das war sozusagen sein selbst als Anfang erlebtes Stück. Das sind die Abegg-Variationen. benannt vermutlich, man weiß nicht ganz genau, aber höchstwahrscheinlich nach dem Sohn eines Heidelberger Kirchenrats, der so hieß, Abegg, A-B-E-G-G, und das ist natürlich ideal, weil das auch die Bezeichnungen von Tönen sind.
Ich glaube schon, dass ihn diese Verschränkung von Sprache und Musik eben immer schon so fasziniert hat und dass er sich auch bei diesem Stück gedacht hat, Mensch, da habe ich jetzt mal so ein Stück gefunden, das ganz unabhängig von, dass es tolle Musik ist, es hat auch eben etwas ganz Eigenes, es hat eben diese Verschränkung von Buchstaben in Töne und damit auch ein Motto und damit auch irgendwie etwas wie einen Kern, den er auf ganz eigene Weise eben mit dem er arbeiten konnte, kreativ werden konnte. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für ihn so ein Erweckungserlebnis gewesen ist. Und er hat ja dann auch später im Karneval, hat er sich ja damit auch wirklich exzessiv beschäftigt.
Den Sie auch spielen?
Ja, das ist so ein bisschen postmodern. Also da darf irgendwie alles, was überhaupt existiert, darf natürlich in den Karneval hinein. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass ihm das sehr entgegengekommen ist, dass er da auch eine Form gefunden hat, wie er eben einen, ja, aus diesem tradierten Kanon ausbrechen kann. Ich glaube schon auch, dass er vielleicht so ein bisschen Angst hatte, dass ihm Leute ankreiden könnten, dass er nicht wirklich eine fundierte Ausbildung hat oder dass er vielleicht selber auch so Minderwertigkeitskomplexe hatte. Und ja, dass ihm eben dann diese Idee, ich habe vier Töne und kann aus dieser extremen Verdichtung des Materials, kann ich etwas Neues schaffen. Diese frühen Sachen von Schumann sind ja unfassbar genial, unfassbar genial. Aber manchmal verströmt es sich eben so völlig, ohne zu wissen, wo es eigentlich hin will. Und ich glaube, dass er damit auch gekämpft hat und dass er versucht hat, je älter er wurde, das zu kanalisieren. Was ich persönlich gar nicht so toll finde. Ich finde diese frühen Werke absolut fantastisch.
So viel zum Thema Aufbruch, wie sich der Aufbruch in ihrem Programm in Heidelberg spiegeln wird. Der Abschied ist Beethovens letzte Klaviersonate, Nummer 32, ein gewaltiges Werk. Da spielen auch Variationen eine Rolle übrigens im zweiten Satz, sind nur zwei Sätze. Der Verleger hat gedacht, der Beethoven hat eben den dritten nicht mitgebracht, aber es sind nur zwei. Das ist ja schon ein gigantisches Werk.
Ja, es ist auf jeden Fall ein unheimliches Beispiel, wie Material eben auch verdichtet werden kann. Das sind wirklich nur ein paar Motive, mit denen dann ein kompletter Satz aus ganz, ganz kleinen Strukturen entwickelt werden kann. Und dann hat man diese Stücke von Schumann, die im Grunde genommen auch Variationen sind über eine Tonfolge. Wie Komponisten, die eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt waren zeitlich, wie die da ganz unterschiedlich damit umgegangen sind. Aber ich denke auch bei der 111 kann man zum Beispiel im zweiten Satz sehr schön sehen, wie Beethoven wirklich aus kleinen rhythmischen Einheiten eine riesige große Zelle bildet und dann diese Zellen sich vermehren und überhaupt diese Meisterschaft, diese technische Meisterschaft zu haben, so einen Vulkanausbruch irgendwie zu gestalten und das Ganze dann auf einmal wie ins Nichts abstützen zu lassen und trotzdem irgendwie über den ganzen Satz eine Einheit zu halten, das ist großartig und das ist natürlich auch für uns Musiker und Pianisten
ein dankbares Stück.
Es ist ein sehr dankbares Stück. Also das erfordert und es verlangt auch eine ganz, ganz lange innere Vorbereitung, um überhaupt mal zu diesem Punkt zu kommen, dass man sagt, ich kann so eine Spannung und so eine Entladung von Kräften wirklich glaubwürdig verkörpern.
Sind Sie hinterher, wenn Sie das spielen, mehr K.O. als nach anderen Stücken?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt dann von den Faktoren auf der Bühne ab. Wenn der Flügel toll ist und wenn das Publikum irgendwie ruhig ist, wenn es eine tolle Atmosphäre gibt, wenn der Saal irgendwie gut klingt. Also wenn mir gewisse Sachen auch abgenommen werden, wenn ich jetzt die ganze Zeit gegen etwas kämpfen muss, dann wird mir das Stück natürlich auch weniger Spaß machen. Aber es ist schon ein Stück, das einen dann besonders im zweiten Satz ja auch in ganz entlegene Gebiete trägt. Und da muss ich teilweise gar nicht mehr so viel machen, sondern kann da so mitgehen und staunen. Und es ist schon eine große Freude, dann auch so eine Katharsis irgendwie im Konzert mitzuerleben und zu spüren oder zu glauben, dass das auch bei den Menschen im Publikum ankommt.
Eine letzte Frage, Herr Schuch. Ich habe irgendwo gelesen, Sie seien der eher stille Star der Klavierszene. Ist das eine hilfreiche Beschreibung? Verstehen Sie sich selbst auch so?
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ein lauter Star aussieht.
Ein lauter Star ist bestimmt einer, der mit zerrissenen Jeans und solche Sachen ständig auf sich aufmerksam macht.
Nein, also so auf mich aufmerksam machen möchte ich nicht. Das wäre auch der Musik nicht angemessen. Also ich finde, je länger ich auch als Musiker tätig bin, desto mehr bin ich einfach dankbar, dass es diese großartige Musik gibt. Das wirklich Entscheidende passiert ja dann auch auf der Bühne und nicht davor und danach.